So, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio, lieber Flo. Schön, dass du da bist. Wir treffen uns hier quasi. Ist es schon Feierabend? Ich weiß nicht so richtig, ne?
Ja, eigentlich nach normalem Feierabend,
Nach
würde ich sagen.
normalem Feierabend. Noch nach. Hast du einen ganz anderen Rhythmus, wenn du sagst, noch nach normalem Feierabend?
Bei mir ist normalerweise relativ früh morgens geht's los und dafür versuche ich dann gegen 18 Uhr Abendessen mit den Kindern.
Oh ja, stimmt.
Deswegen.
Das ist wichtig. Ja, schön auf jeden Fall, dass du da bist. Und wir heute so ein bisschen über dich sprechen und über dein Unternehmen. Du bist nämlich bei Instalion, spreche ich richtig aus, ne? Genau. Und ich finde das super spannend, was ihr macht. Und wir haben auch schon im Vorgespräch mal über so ein paar rechtliche Sachen gesprochen, zu denen wir nachher noch kommen. Aber jetzt würde mich erstmal interessieren, wer du so bist und wie du tatsächlich Gründer geworden bist.
Ja, wie gesagt, Florian Maidelfo, mein Name. Ich bin eigentlich schon auf dem Gründerpfad seit Kindergarten, habe schon im Kindergarten tatsächlich vorgehabt, mal beim Phantasialand einzusteigen. Ich
Okay.
war damals total begeisterter Phantasialand-Geher, das sind natürlich die meisten Kinder im Kindergartenalter, aber ich fand damals so die unternehmerische Komponente schon ganz gut. Von daher da zu arbeiten und irgendwie jeden Tag da Zeit zu verbringen, das war für mich damals absolut faszinierend. Und ich habe dann, als ich ein bisschen älter wurde, verstanden, dass Freizeitpark vielleicht als Hobby ganz gut ist und habe dann die Energie entdeckt und habe im Studium schon eigentlich gestartet mit der Idee, was kann man im Bereich Energie machen? Vor allem eben erneuerbare Energien lag mir am Herzen und das war ja noch lange vor dem eigentlichen Boom, ne? Wir haben ja den Boom der Solarenergie in Deutschland erst 2004 wirklich erlebt. Ich habe mein Studium beendet 1999. Quatsch, stimmt gar nicht. 2003. Das war also just vor diesem Boom der Photovoltaik, die in Deutschland 2004 startete und damit ja auch einen weltweiten Boom ausgelöst hat. Und bin auch während des Studiums schon in Solarfirmen zum Praktikum gegangen, in Spanien beispielsweise. Und es war für mich eigentlich auch immer so der Wunsch, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber das machst du normalerweise aus dem Studium, also manche machen es aus dem Studium heraus schon direkt. Hab dann erstmal bei einer ganz kleinen Firma in Süddeutschland angefangen, Solarfirma, war da auch ganze ein Jahr und einen Monat und habe mich danach selbstständig gemacht. Und seitdem bin ich selbstständig geblieben und ich glaube, das Gründergehen, das ist so ein bisschen in einem drin. Das ist schwierig zu erlernen.
Also eine gewisse Risikoaffinität
Ja.
wahrscheinlich und auch, ich glaube, der Wille oder der Wunsch und das so, dass der innere Antrieb selber was zu gestalten, ist, glaube ich, was super wichtig ist, weil das kannst du, so wie du sagst, nicht lernen, sondern da musst du irgendwie auch für die ganzen Opfer, die man ja doch irgendwie auch eingeht auf dem Weg, ne?
Ja. Also ich glaube, ganz wichtiger Punkt ist es, dass man immer so ein bisschen aktiver ist als so der übliche Schüler oder Student. Das ist schon ein ganz guter Indikator dafür, dass man ein Stückchen Gründergehen in sich drin hat.
Ja, glaube ich auch. Jetzt bist du bei Instalion. Vielleicht magst du mal so kurz nochmal, du hattest eben schon gesagt, Energiebereich, aber vielleicht magst du einfach nochmal kurz sagen, was ihr bei Instalion macht.
Gerne, klar. Also wir sind im Prinzip eine digitale Plattform, auf der Auftraggeber im Bereich Photovoltaik, Speicher, Ladebox, also die ganze neue Energiewendeprodukte im B2B-Bereich mit Auftragnehmern, also Installateuren, zusammengebracht werden. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, diesen Prozess, dass ein Auftraggeber, wie zum Beispiel ein Energieversorger oder eine Online-Firma, die online bundesweit PV-Anlagen verkauft, die mit einem Auftragnehmer zusammenzubringen, das passiert aktuell in den meisten Fällen relativ ineffizient. Und in einem Markt, der sehr knapp ist, und der Markt für Handwerker ist sehr, sehr knapp, das heißt, also, es ist nicht so, dass ich die Hand raushalte und dann habe ich einen Handwerker. Das ist ja in keinem Handwerksbereich so, aber
Jeder,
in
der in
der.
einer Großstadt wohnt, der
Genau.
weiß
In der Photovoltaik oder in der Elektrik ist das nochmal ganz extrem viel stärker.
viel.
Im Prinzip aus zwei Strömungen heraus begründet. Das eine ist, wir haben, nachdem 6 Jahre lang die Photovoltaik am Boden lag, bis 2018, 19, haben wir einen extremen Photovoltaikboom wieder, den wir erfahren. Und wir haben gleichzeitig das Ganze noch zusammenfallend mit dem Boom in der E-Mobilität. Und das alles gibt eben extremen Druck auf die Kapazität. Und überall da, wo eine Kapazität knapp ist, ist es ein Wert, diese Kapazität zur Verfügung oder transparent zu machen. Ich vergleiche das immer mit der Nadel im Heuhaufen, ne? Wenn du einmal in einem großen Heuhaufen eine Nadel suchst, dann ist die Chance, dass du sie findest, wesentlich geringer, als wenn du jeden Tag nichts anderes machst, als diesen verdammten Heuhaufen zu durchkämmen. Und genau das ist das, womit wir gestartet sind. Weil wir festgestellt haben, dass es eben manchmal auch nicht funktioniert, dass wir Auftragnehmer mit Auftraggebern zusammenbringen und weil auch große Auftraggeber wie E.ON oder Vattenfall oder andere zu uns kommen und sagen, ich brauche die gleiche Qualität, den gleichen Ansprechpartner, den gleichen Prozess. Bundesweit haben wir uns seit letztem Jahr auch darauf verlegt, selber Montagekapazitäten, sogenannte Montage-Hubs, bundesweit aufzubauen. Das heißt, wir sind heute in einem Satz zusammengefasst, im Prinzip ein digitales Handwerksunternehmen, basierend auf einer Plattform, über die die Aufträge reingekippt werden können und auch verarbeitet werden können, denn da sind auch Projektmanagement-Funktionalitäten mit verknüpft, und einem Team von inzwischen knapp 50 Handwerkern, die bundesweit an 8 Standorten ganz konkret schrauben, montieren und ja, jeden Tag die Energiewende möglich machen.
Jetzt würde man ja eigentlich denken, für so ein skalierbares Plattformmodell, dass man eigentlich davor zurückscheut, genau dann auch selber, sage ich jetzt mal, Handwerker mit reinzuholen, oder?
Ja, eigentlich ist das ja ein Stück weit auch eine Kannibalisierung dieser Plattform, wenn man selber auf einmal als Akteur auf dieser Plattform auftritt. Bei uns ist es ehrlich gesagt ein gewisses notwendiges Übel, weil wenn wir sicherstellen wollen, dass über unsere Plattform auch große Auftraggeber, die bundesweit die gleiche Leistung suchen, bedient werden können, dann müssen wir gewisse Kapazitäten selber bereitstellen. Das Schöne ist, dass der Markt da draußen so knapp ist, dass wenn du heute bei einem Elektriker anrufst und sagst dem, hast du einen Auftrag, kannst du mir eine PV-Anlage schrauben beispielsweise? Ja, im schlimmsten Fall beschimpft er dich und legt auf. Und im besten Fall sagt er dir, ja, in 6 Monaten kann ich das machen. Ja, und insofern ist es für die eigentlich unkritisch, dass weitere Player auf den Markt kommen. Denn der Kuchen wird damit nicht kleiner, sondern lustigerweise, und das ist eben das Phänomen bei knappen Märkten, wird der Kuchen dadurch einfach nur größer.
Und die nehmen euch dann auch nicht als Konkurrenz wahr dann in dem Fall?
Also die meisten sind so entspannt, weil sie eben ein Jahr im Voraus ausgebucht sind, dass denen Konkurrenz aktuell wirklich egal ist. Das wäre eine andere Situation, wenn man einen sehr hohen Wettbewerb hätte. Wenn der Wettbewerbsdruck da wäre, dann würde mit jedem neu eintretenden Player dieser Kuchen tatsächlich kleiner werden. Mhm. Aber wenn ich von meinem eigenen Kuchen nichts weggenommen bekomme, weil so viel Geschäft da draußen ist, dass andere Leute auch satt werden können, dann sind Handwerker in der Regel da relativ entspannt. Und das ist genau die Erfahrung, die wir auch machen.
Ja, spannend. Gibt es wahrscheinlich in wenig Branchen so, ne? Vielleicht, was mir gerade so spontan einfällt, vielleicht in der Pflege gibt es auch nicht so das Problem, weil da auch so händeringend nach Leuten gesucht wird.
Ja. Ja. Ja, die Handwerkerbranche ist natürlich auch gleichzeitig noch, oder die Elektrikerbranche, Solateurbranche, noch sehr stark auch innovationsgetrieben und gleichzeitig auch sehr unternehmerisch getrieben, während die Pflege natürlich tendenziell eher getrieben ist von eher Angestellten, ne? Und nicht kleinen 3-4-Mann-Unternehmen.
Ja, das stimmt total. Wie hat sich denn jetzt euer Unternehmen über die letzten Jahre entwickelt? Da ist ja auch einiges passiert. Magst du mal so einen Grobabriss über eure Historie geben?
Ja, wir haben 2019 gestartet. Ich bin ja ein Stück weit Serienunternehmer. Ich habe schon davor, 2005, ein Unternehmen mit Freunden in Berlin gegründet und dann das gleiche nochmal 2012. Jetzt 2019 war tatsächlich nochmal eine neue Erfahrung. Wir haben also immer, auch in der Vergangenheit, uns angeschaut, wo geht der Markt hin und versucht zu antizipieren. Was kann man da an Geschäftsmodellen drumherum bauen? Das war auch 2019 so, da war es noch keineswegs klar, dass wir in einen so dramatischen Engpass rutschen, denn die E-Mobilität war da damals noch nicht so wahnsinnig am Boomen. Photovoltaik kam gerade erst wieder. Jedenfalls haben wir das aus unserer Sicht heute, glaube ich, ganz gut antizipiert und haben dann die Idee erarbeitet. Es war ehrlich gesagt eine fixe Idee. Weißt du was, wir brauchen mal wieder eine Plattform für diese Kapazitäten, wenn es dahin gehen würde. Daraus ist das eine zum anderen gekommen. Ich habe den langjährigen Sandkastenfreund von meinem Mitgründer aus dem Vorgängerunternehmen, der Greenergetic, den getroffen auf einer Messe und habe ihm gesagt, weißt du was, wir arbeiten da gerade an der Sache. Komplett offen, ne? Machst du mit? Und der fand das so gut, dass er gesagt hat, weißt du was, dann kündige ich meinen Job. Der war Berater in Frankfurt und macht da mit. Und das hat sich dann ehrlicherweise auch ganz gut ergeben. Und das ist ja auch immer ein bisschen Glück, ne? Dass sich dann die Kompetenzen ganz gut ergänzen, dass der Markt kommt, dass die eine oder andere Sache richtig gemacht wird. Schon hast du eben den MVP und schon funktioniert es, dann kommen die ersten Kunden. Ich habe mich ja jetzt die letzten 17 Jahre auch nur in der Solarbranche bewegt. Insofern, wenn man dann ist ja eine relativ kleine, private Branche.
Kleine man, Bubble wahrscheinlich auch, ne?
Ja, genau, kleine Bubble, ich sage mal, inzestiöse Branche. dann ist so eine neue Idee natürlich auch schnell mit ein paar Sparringspartnern getestet. Und wenn man sieht, das fällt auf fruchtbarem Boden, dann legt man einfach los.
Hast du das Gefühl, dass wenn man, das hört man ja eigentlich öfter, wenn man Seriengründer ist, dass einem das so leichter von der Hand geht, auch vom Zugang zu Netzwerk, zu Finanzierung?
Ja, ja, ja. Also definitiv. Wenn du neu in eine Branche kommst und noch nie gegründet hast, ist es ungleich viel schwerer. Und das sehe ich ja auch. Also die Instellion ist mit Abstand das dynamischste Unternehmen. Das Wachstum, was wir bisher an den Tag gelegt haben, ist wirklich unvergleichlich mit dem Wachstum vorher. Gut, wir sind auch Venture Capital finanziert. Mhm. Ansonsten kann man natürlich so ein sehr, sehr starkes Wachstum über auch eine längere Zeit eigentlich nicht durchhalten. Ich glaube, die meisten Gründer, die jetzt nicht unbedingt über wahnsinnig viele Mittel verfügen, die können so ein Wachstum, was einen Markt da draußen verlangt, schnelles Reagieren und dann auch sehr, sehr schnell hochskalieren, können die aus den eigenen Taschen nicht stemmen. Aber es ist ganz sicher so, dass du, wenn du schon mehrfach gegründet hast und vor allem in der gleichen Branche, dann Netzwerke hast, die dir unheimlich helfen. Also es fängt bei den Investoren an, aus der alten Firma hatte ich Investoren, die kannten mich, die haben damals schon investiert. Und wenn man dann, wenn die einigermaßen zufrieden sind, man ruft da wieder an, ist die nächste Runde natürlich viel, viel einfacher. Und natürlich auch die Kunden. Also wir haben heute rund 2 Dutzend Konzernauftraggeber. Und alleine, bis man bei einem Konzern mal es schafft, an die richtigen Leute ranzukommen, das dauert halt. Ne? Und mit unserem Geschäftsmodell haben wir jetzt relativ schnell, in sehr kurzer Zeit geschafft, die großen Konzerne, die da draußen Photovoltaikanlagen, Speicher, Ladeboxen verbauen, als Kunden zu gewinnen. Unsere Kunden, die uns in unterschiedlicher Intensität natürlich beauftragen, die stehen für so ungefähr 70% des deutschen Solarmarktes. Also über diese Kunden wird 70% des deutschen Solarmarktes abgewickelt.
Spannend. Was ist denn mit den beiden Unternehmen, die du vorher gegründet hast? Hast du die verkauft oder was war da so die Historie?
Ja, also bei der PV Exchange, das ist auch wieder ein Marktplatz, B2B-Marktplatz für PV-Komponenten war das 2005 bis 2010. Da ist dann 2011 ein Finanzinvestor, ein Private Equity Fonds, der so Later Stage macht, eingestiegen. Die Greenergetic ist 2015 von der damals noch RWE. Ist dort eingestiegen mit knapp 20%, hat dann sukzessive auch die Anteile erhöht und ist ja dann zu Innogy umformiert worden. Dann hat die Innogy 2019 die Firma komplett gekauft. Also sie sind mit einem Kaufangebot an uns herangetreten. Das war auch im Zuge dieser Verschmelzung oder der Übernahme E.ON von Innogy. Das war natürlich eine Übernahmeschlacht ein Stück weit. Also dass dann eine Innogy-Gesellschaft geworden ist und ist heute eine E.ON-Gesellschaft.
Ja, okay. Ja, man hört ja auch, wenn man jetzt überlegt, okay, Seriengründer, was würde man jetzt Leuten raten, die anfangen? Man muss ja auch trotzdem, also glaubst du, es gibt so bestimmte Themen, wo du sagst, da kann man sich als Neugründer fokussieren, um irgendwie sich direkt eine gute Reputation aufzubauen? Oder glaubst du, jeder muss da einfach durch, wenn er halt das erste Mal gründet?
Naja, also ich glaube, das Wichtigste beim Gründen ist natürlich selber nach vorne gehen und gute Netzwerke zu haben. Ich glaube, eine Fokussierung auf eine Branche ist schon ziemlich hilfreich. Irgendwo gibt es ja auch etwas, was dich antreibt. Also ich würde nie in irgendeiner sinnlosen Branche arbeiten wollen. Also das will ich nicht sagen, Werbung ist sinnlos, ja, aber es gibt so viele Branchen, wo ich sage, das berührt mich einfach überhaupt nicht, weil du überhaupt keinen Unterschied machen kannst. Und das, was du jeden Tag machst, wenn du bei Philip Morris Marketing machst, ist einfach bestenfalls irgendwie Totschlag. Und deswegen würden mich eben solche Branchen auch nicht so wirklich interessieren. Ich glaube, du musst was haben, wo du wirklich für die Branche auch brennst. Und dann kannst du natürlich ein geniales Brain sein, was irgendwie eine tolle Sache entwickelt hat. Aber am Ende musst du es halt draußen verkaufen und die Chance, dass du von Anfang an das geniale Produkt hast, was sich von alleine verkauft, ist eben sehr nahe null. Und deswegen brauchst du einfach auch diese Offenheit und die Vertriebsstärke. Also ich glaube, es ist sehr wichtig als Gründer, diese Vertriebsstärke mitzubringen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, das kann ausgeglichen werden durch Teams, ne? Wenn man im Team gründet, was ich grundsätzlich immer empfehlen würde. Weil es gibt, selbst wenn man sehr gleiche Charaktere hat, das Gründen ist ja sehr anstrengend. Und es ist unheimlich wichtig, aber es macht einen Riesenunterschied, ob man zu zweit leidet, zu dritt oder zu viert. Oder ob man alleine leidet. Weil egal, wie resilient du bist und egal, wie überzeugt du von der Sache bist, du wirst immer an Punkte kommen, wo du sagst, scheiße, das geht nicht mehr weiter. Das kannst du eigentlich nur durchhalten, wenn du dann irgendwie im Team auch mal Leute hast, die sich gegenseitig stützen. Und du brauchst natürlich auch eine gewisse Vermeidung von Realität. Oder eine Wahrnehmungsstörung der Realität. Denn immer dann, wenn du dir anschaust, was kann real jetzt alles passieren, dann ist das mit dem Gründen natürlich schon auch schwierig. Also du musst sehr idealistisch an die Sache dran gehen, denke ich.
Ja, so gewisser Größenwahn gehört wahrscheinlich dazu, ne? Und manche Dinge muss man einfach wegignorieren, glaube ich, damit man überhaupt das so durchdrückt. Und auch, ich merke das immer bei uns, manchmal muss man sich komplett von dem lösen, wie man denkt, wie es läuft und funktioniert, damit man überhaupt in der Lage ist, Dinge neu anzugehen, um sie besser zu machen.
Ja, das sowieso. Und ich glaube schon, dass man ein Stück weit auch, hat mir einer einen Spruch gebracht, der Sieg geht an die fundamentalen Hürden, die vor ihnen liegen, nicht einfach sehen. Komplett unterschätzen. Ja. Und es ist so oft, ich habe heute auch wieder so ein Beispiel gehabt, wir haben heute eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, die wir vor 6 Monaten begonnen haben. Ehrlicherweise, nachdem wir die erste Series A durchgemacht haben, weil ich so überzeugt davon war, dass das gut ist, diese Konstellation. Damals, wenn ich gewusst hätte, dass das Ganze 6 Monate dauern würde, ich dachte, das wäre einfach nur eine kleine zusätzliche Runde und wir sind durch. Damals, wenn ich gewusst hätte, dass es so lange dauert, hätte ich mir vielleicht 2-mal die Frage gestellt. Ich hätte es vermutlich trotzdem gemacht, aber du stellst dir dann eher 2-mal die Frage, ob du wirklich, wenn du weißt, das dauert jetzt 6 Monate und es ist so breinhart, ob man das dann durchmachen würde. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut, ein bisschen zu ignorieren oder nicht zu wissen, was da auf einen zukommt.
Finanzierungsrunden hast du jetzt schon einige hinter dir. Das ist so der allgemeine Tenor, den ich da so mitbekommen habe bisher, dass man immer viel, viel mehr Zeit einplanen soll, als man denkt. Ne? Ja. Also gerade so, wenn es jetzt nicht um Pre-Seed-Invest geht mit ein paar Business Angels, zieht sich das halt mindestens 6 Monate eigentlich, oder?
Das sagen viele, ja, dass man eigentlich so eine Finanzierungsrunde, wenn man sie beginnt und dann auch so durchzieht, dass man halt nicht schon direkt einen hat, der sagt, ja, ich mache das, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das 6 Monate dauert, weil selbst wenn du schneller parat bist, also bei einer Finanzierungsrunde ist ja das Spannende, der wirklich entscheidende Punkt ist ja ab dem Zeitpunkt, wo ein Investor sagt, ich lege dir ein Termsheet. Das ist noch ganz, ganz früh. Und da hat man sich noch kaum geöffnet eigentlich, dem möglichen Investor. Aber in dem Moment, wo der einmal angebissen hat, in dem Moment kommt eine unheimliche Dynamik rein. Das ist auch ganz spannend eigentlich. Du hast in so einer Finanzierungsrunde, wenn du Kapital einwirbst, auch wenn die meisten natürlich sagen, nein, tausende Leute, die wollten und ach, wir konnten uns gar nicht retten vor Anfragen und so, ne, hast du immer eine Phase, in der du denkst, shit, jetzt der ist noch nicht so richtig interessiert und der, also alle sagen natürlich, ja, super spannend und so, ne, aber dann wirklich zu dem Schritt zu kommen, wo dann wirklich die Leute dir Termsheets legen, das kann zwischendrin ein bisschen dauern, entweder weil du halt so hohe Ansprüche hast oder weil du deinen Pitch noch nicht richtig final hast oder noch nicht richtig gut rübergebracht hast. Interessanterweise, wenn dann ein oder zwei Termsheets da liegen, dann ist es auch relativ einfach, so eine Art Wettbewerb zwischen den Investoren auch loszutreten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch ein Stück weit als Gründer es schafft, so einen sportlichen Ehrgeiz zwischen möglichen Investoren zu schaffen, ohne jetzt groß zu erzählen, das ist der so und so und der möchte auch investieren und so, sondern das ist auch ein bisschen dann das Fingerspitzengefühl. Ne?
Ja, darf man ja meistens auch gar nicht sagen. Ne?
Genau, also in der Regel ist ja unter NDAs und das ist auch sehr, sehr hart. Also viele sagen, es darf auch keinem vorauskommen, dass wir miteinander überhaupt sprechen und so. Ne?
Aber würde ich auch aufpassen, weil ich glaube, wenn man die Namen sagt, dann kann das halt auch zum Nachteil quasi gehen, weil die Investoren dann vielleicht miteinander reden und dann gemeinsam verhandeln, um bessere Konditionen zu kriegen und so. Da hängt ja auch nochmal ein Rattenschwanz dran. Ne?
Ja. Ja, das kommt natürlich noch dazu, wenn man ein Konsortium, ich hatte jetzt schon ein paar Mal auch ein Konsortium, was mit einem verhandelt, das ist wirklich, da muss man sehr, sehr vorsichtig schauen, denn als Gründer kann man gar nicht so schnell gucken, wie dann auf einmal die Strategen sich ineinander verlieben und gemeinsam denken, ach, das ist doch super. Das ist auch ein Learning. Ich glaube, es ist wichtig, in so einem Prozess als Gründer auch immer mit dabei zu sein, das nicht für einen machen zu lassen, weil man an ganz vielen Stellen eben auch unter die Räder kommen kann. Ja, ohne dass man jetzt da irgendwie besonders viel Angst haben muss, aber das kann schon durchaus passieren, dass die eine oder andere Klausel dann drin ist, die jetzt gar nicht so gut für die Gründer ist. Ne?
Mm.
Die ist auch gar nicht böswillig, sondern die ist einfach so, das ist halt das Spiel. Ne? Also da sind Anwälte involviert und die haben nur mal die Aufgabe, das Beste für ihren Mandanten rauszuholen und nicht das Beste für die Gründer. Und in den meisten Fällen ist es so, dass die Gründer sich eben nicht die teuersten Anwälte leisten. Insofern ist es, glaube ich, schon gut, sich da auch Zeit zu nehmen für.
Wo würdest du sagen, wonach beurteilst du, was jetzt ein passender Investor ist?
Ich sage, die Instellion ist an sich aus meiner Sicht ein sehr passendes Geschäftsmodell für einen Strategen, weil da draußen der Markt sehr reif ist. Die Strategen haben das Geschäftsmodell komplett verstanden. Die wissen, wenn ich die Kapazität, die Montagekapazität nicht habe, dann mache ich in den nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Jahren kein Geschäft, weil ich kann nur meine Produkte verkaufen, die ja dringend verkauft werden müssen, Energieversorger und andere, die müssen ja dringend in diesen sogenannten Non-Commodity, dieses Non-Commodity-Geschäft, kann ich eben nur verkaufen, wenn ich auch die Montagekapazität habe. Und somit ist der Markt heute schon für diese Themen sehr, sehr reif. Und damit ist es auch ein passendes Modell für Strategen. Wenn ich noch den Markt nur sehr frühzeitig antizipiere, zwar gutes Produkt habe, gutes Team habe, dann Venture Capitalisten reinzuholen, ist sicherlich sinnvoll, weil der erkennt unter Umständen auch die Chance, dass irgendwann in 2, 3, 4 Jahren ein Stratege bereit ist, dafür ein strategisches Premium zu bezahlen. Und das erkennt der Stratege aber im Zweifelsfall nicht. Weil ein Stratege, Energieversorger oder auch die Big Oils bei uns im Energiebereich, die gehen rein mit deutlich mehr Cash, aber auch auf Basis einer deutlich größeren Professionalisierung. Mhm. Die haben gar nicht die Möglichkeit und die Strukturen, sich mit einem Gründer in einer Seed, Pre-Seed oder was auch immer Phase zu unterhalten. Von daher, ich bin kritisch gegenüber VCs, aber für Geschäftsmodelle, wo der Markt einfach noch nicht da ist, ist VC unter Umständen richtig, um das schnelle Wachstum hinzubekommen. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt heute. Es ist so viel Geld im Markt. Als Gründer mit einer guten Idee muss ich immer auch schnell sein. Und ob ich diese Schnelligkeit alleine hinbekomme, das ist halt in den meisten Fällen fraglich.
Mhm. Total. Ja, witzig, weil ich habe auch schon mal so die komplett andere Seite gehört, dass VCs auch oft kritisch sind, wenn man zu früh auch Strategen mit reinnimmt natürlich, weil die natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse in die Firma mit reinbringen und dann vielleicht auch Wachstum blocken. Ne?
Ja, das ist auch definitiv so. Also VCs sind in der Regel nicht so strategenkompatibel, sondern die wollen eigentlich einen Strategen raushalten, weil sie natürlich die Firma mit Kapital wachsen lassen wollen, um sie dann mit einem möglichst hohen Multiple an den Strategen zu verkaufen. Weil der Stratege ist ein Stratege, weil er einen strategischen Preis bezahlt. Und weil er 3 Jahre vorher nicht gesehen hat, dass er das braucht oder es in seinen Strukturen nicht abbilden konnte, weil er einfach so kleinteilig nicht investieren kann.
Und ihr seid jetzt mit der Installion, du sagst gerade, ihr habt eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen. Mhm. Gratulation dazu. Wie seid ihr da so rangegangen, wenn du auch sagst, okay, du hast eben gesagt, vor 6 Monaten hattet ihr die Series A, oder?
Ja, genau. Im Ende Juli haben wir die Series A geclosed. Das waren ja ein paar Gesellschafter, die wir schon kurz nach Gründung mit dazu genommen haben, auch aus dem Netzwerk, alles bekannte Persönlichkeiten und Investoren, Unternehmer aus der Photovoltaikbranche, und haben dann die Eneco Ventures mit an Bord geholt. Klassischer VC eigentlich, aber schon auch ein Stück weit Stratege, weil wir haben fast nur mit Energie-VCs gesprochen. Die Energieunternehmen sind ja in der Regel sehr große Unternehmen, die sich inzwischen alle oder viele von denen eben eine eigene Venture-Capital-Abteilung halten, weil sie sehen, dass sie über ihr Corporate M&A-Geschäft innovative neue Geschäftsmodelle nicht schnell genug adressiert bekommen. Mhm. Und Eneco Ventures ist der Venture-Arm von der Eneco, die ein sehr innovativer und auch sehr bald CO2-neutraler Energieversorger in den Niederlanden ist und die sehr stark auch in Deutschland investieren. Lichtblick zum Beispiel ist eine 100% Beteiligung von der Eneco, und Lichtblick ist ja einer der größten Grünstromanbieter in Deutschland inzwischen. Und wir haben damals tatsächlich zu der Zeit mehrere Leute gehabt, also mehrere Investoren gehabt, die investieren wollten. Und wir haben jetzt noch einen Strategen mit dazugenommen. Und das war eine interessante Konstellation, weil wir von beiden Seiten eine Kombination aus einem für die Firma sehr, sehr positiven kommerziellen Deal bekommen haben und einer Bereinigung des Cap Tables. Das heißt also, wir haben teilweise auch Altgesellschafter rausgekauft. Es war also jetzt, nachdem es ein reiner Primary war im Juli, haben wir jetzt eine Mischung aus Primary und Secondary gemacht und verbunden mit einem kommerziellen Deal, der von beiden Seiten gekommen ist. Und das hat die Firma natürlich jetzt auf sehr solide Beine gestellt, weil zum einen der Gesellschafterstruktur so ist, dass eben immer nachfinanziert werden kann, wenn Bedarf da wäre. Zum anderen aber auch durch ein kommerzielles Agreement sehr viel Auftragsvolumen ins Unternehmen kommt, und das ohne wirklich Mitspracherecht. Denn ich habe jetzt 2 Partner, die sich auch immer gegenseitig im Auge halten werden und schauen werden, dass der andere jetzt das Unternehmen nicht zu seinen Gunsten ausnutzt. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Situation. Wenn man nur einen Strategen hat, der noch gleichzeitig auch der größte Kunde beispielsweise ist, dann ist das schwierig, weil der kann oft nicht trennen die Rolle des Strategen oder die Rolle des Kunden und die Rolle des Investors. Und der Investor muss eigentlich die Brille ein- oder die Position einnehmen, das Bestmögliche für das Wachstum des Unternehmens zu machen. Der Kunde muss natürlich die Rolle einnehmen, das Bestmögliche für sich rauszuholen von dem Dienstleister.
Und so kontrollieren die sich quasi gegenseitig und können nicht so richtig, auch zu eurem Nachteil natürlich Sachen machen. Ich habe jetzt auch schon öfter mal so Gründerstories mitbekommen, wo dann ein Investor oder potenzieller Investor gesagt hat, ja gut, dann kaufe ich die lieber so aus der Insolvenz. Ne? Das ist ja auch immer nochmal so ein Thema, wenn man jetzt nur einen, der vielleicht so ein bisschen Interessenkonflikt auch hat. Oft ist es ja einfach dann günstiger, irgendwie sowas dann aufzukaufen. Ne?
Ja, also das ist natürlich ein gefährliches Spiel, wenn ein Investor das, also zum einen ist es natürlich extrem unredlich, aber zum anderen ist es ein gefährliches Spiel, weil natürlich der Gründer oder das Gründerteam sich auch sagen kann, kannst du machen, aber wir können auch woanders hingehen und können dann mit einem anderen Investor zusammen das Ganze wieder hochziehen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Gleichgewicht des Schreckens. Also weder der Gründer noch die Investoren sollten meiner Meinung nach diese Karte spielen, aber sie ist natürlich immer da. Ist übrigens auch vor jeder Finanzierungsrunde die Situation, denn eine Finanzierungsrunde machst du ja nicht, weil du so viel Cash auf dem Konto hast, sondern weil die nächste Cash-Injection ansteht. Und vor einer Finanzierungsrunde ist jedes Startup zunächst mal per se pleite. Das heißt, wenn eine Finanzierungsrunde platzt, haben die wenigsten Startups genügend Luft, um Alternativen nochmal schnell aus dem Hut zu zaubern. Deswegen eben auch immer mehrgleisig fahren. Also ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass man als Startup bis zum Letzten sich alle Optionen offen hält. Denn in dem Moment, wo ein Stratege oder auch ein VC sieht, oh, die anderen Optionen sind weg, schwindet meine Verhandlungsposition. Das kann noch so nett sein. Am Ende ist es natürlich ein geschäftliches Thema und das darf man auch nicht persönlich nehmen. Da werden halt schon ein Stück weit auch die Möglichkeiten, die man hat, ausgereizt.
Klar, total. Ja, auch guter Tipp für die Leute, die das zum ersten Mal machen. Das weiß man wahrscheinlich auch immer erst alles hinterher, wenn man schon sehr, sehr oft verhandelt hat in dem Bereich.
Also die Idee jetzt, wir öffnen uns euch aber dann seid aber auch nett und so, ne? Das mag gut gehen, aber das ist ja auch nicht, dass er sagt, ha, jetzt hast du Pech gehabt und jetzt ziehe ich dich richtig über den Tisch. Ne? Das läuft so nicht, sondern das passiert dann halt eher so. Ja, weil es halt nicht anders geht.
Ja, ist halt immer noch Business, ne? Auch wenn man irgendwie dann nett zusammensitzt und redet. Das vergessen, glaube ich, auch viele. Ein Investor ist halt dann doch immer noch auf seiner Seite, um für sich das Beste dann auch rauszuholen, ne?
Absolut.
Genau. Ja, voll. Das wäre jetzt so ein typisches Fuck-up, was man vermeiden sollte. Lass uns mal so in die rechtlichen Themen reingehen.
Gerne.
Wir haben da ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, aber dass wir das jetzt auch in den Podcast nochmal reintragen. Du hast ja auch einiges erlebt, unter anderem quasi auch schon ein Exit hinter dir. Magst du da mal so ein bisschen von berichten, wie man da überhaupt so als Gründer die Entscheidung trifft, dass man einen Exit macht und was vielleicht auch wichtige Dinge sind, über die man sich da Gedanken machen sollte?
Ja, also ich habe in der ersten Firma, die ich mit Freunden hatte in Berlin, da war das Thema Exit überhaupt kein Thema. Wir haben einfach angefangen und ehrlicherweise, wir hatten auch im Studium jetzt nichts über Venture Capital oder so wahnsinnig viel gelernt. Das war ja auch damals noch in grauer Vorzeit, kurz nach dem Krieg. Da haben wir diese Themen gar nicht auf dem Schirm gehabt. Bis dann irgendwann mal ein Kunde zu mir sagte, ey, was ist denn eigentlich eure Exit-Strategie? Ich so, Exit-Strategie? Keine Ahnung. Ja, an wen wollt ihr die Bude denn verkaufen? Wir so, ja, keine Ahnung. Wollen Sie kaufen? Und da haben wir uns das erste Mal mit dem Thema eigentlich beschäftigt. Das war 3-4 Jahre, nachdem ich da bei der PV Exchange eingestiegen bin. Heute sage ich, das ist schon sinnvoll, sich auch als Team damit zu beschäftigen und sogar schon vor der Gründung. Denn in dem Moment, wo du schon klar hast, wie dein Exit-Szenario aussehen könnte, kannst du natürlich darauf hinarbeiten. Es kommt nie so, wie du es dir am Anfang überlegst, aber eine Idee zu haben, dass dieses Unternehmen nicht deine Kinder erben werden, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Oder auch andersrum zu sagen, nee, ich möchte aber die nächsten 30 Jahre im Unternehmen bleiben. Das hängt ja auch von der Persönlichkeit ab. Ne? Es gibt Persönlichkeiten, die passen in die frühe Phase, Persönlichkeiten, die passen in die mittlere, spätere Phase, ich sag mal die Pubertätsphase, ne, in der wir jetzt auch so sind, bis so 100, 150 Mitarbeiter. Und dann gibt es wieder Persönlichkeiten, die halt mehr diese Großunternehmensstrukturen führen können. Das hat gar nichts was mit Qualität zu tun, sondern mit Persönlichkeit. Und es gibt ganz wenige aus meiner Sicht, die alle drei dieser Stufen sehr gut spielen.
Mhm.
Denn das ist, dann ist man natürlich schon wirklich sehr, sehr universell einsetzbar. Und deswegen ist es für dich als Gründer immer wichtig zu überlegen, wo ist eigentlich mein Sweet Spot? Übrigens kannst du es auch vorher gar nicht sagen. Du kannst mal eine Hypothese haben, aber die wird durch die Realität dir dann gezeigt. Also es wird irgendwann gezeigt, ob du die 150, die 200, die 300 Leute führen kannst und willst. Es ist natürlich auch eine Lernkurve, aber es ist sehr stark auch Persönlichkeit.
Ja, auch was man gerne macht einfach, ne? Bin ich eher so der Kreative, der so selber Pack anmacht, oder bin ich eher so der strategische Manager?
Genau.
Kann man reinwachsen, aber
genau.
Ist auch eine, ja, also wie du sagst, auch eine Spaßsache, ne? Ob man da irgendwie Bock drauf hat. Ich glaube, das passiert vielen Gründern, dass sie nicht so richtig vom Gründer zum CEO, sage ich jetzt mal, werden und dann irgendwie merken, so, ja, ich will aber am Produkt arbeiten und nicht, wie sagt man immer, im Unternehmen und nicht am Unternehmen arbeiten.
Genau. Und natürlich auch ein großer Punkt ist, kannst du mit Konzernen. Also ich habe jetzt die letzten Jahre sehr viel mit Konzernen zu tun gehabt, sowohl als Kunden, weil bei Greenergetic, aber auch jetzt sind die meisten unserer Kunden Großkonzerne gewesen oder sind es. Wenn du einen Konzern als Gesellschafter hast, ist das schon deutlich anders. Weil die können noch so hemdsärmlich und hands-on sagen, sein oder sich geben oder das auch sein wollen, das ist ernst gemeint. Ne? Die sind es nicht. Ein Konzern ist ein sehr, sehr schwieriger Haufen und
träge die, auch. Ne?
Genau. Und egal, was man sich vornimmt, du wirst mit dem Konzern nie die Geschwindigkeit haben, die du als Gründer so für dich selber hast. Für mich zum Beispiel, und es gibt viele Gründer, denen es ähnlich geht, ist ein wachsendes Unternehmen, auch mit 50, 100, 200 Mitarbeitern, ein spannender Gedanke. Und das trauen wir uns vermutlich auch zu. Aber einen Konzern zu managen, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Und deswegen gibt es eben viele Gründer, die keine Lust mehr haben, wenn der Konzern drin ist. Und auch eine der Dinge, die ich, glaube ich, gelernt habe in der Vergangenheit, ist, dass man sehr, sehr stark seine Idee, wofür man steht, dafür wirbt, sich auch dafür verprügeln lässt, wenn das so nicht funktioniert, aber sich nicht vom Konzern in die Feder diktieren lässt, was wird denn eigentlich in den nächsten 3, 6, 9, 12 Monaten gemacht. Dass man da gemeinsam ringt, ist okay, aber man muss immer als Gründer meiner Meinung nach auch eine sehr selbstbewusste Position einnehmen und sagen, da will ich hin, wegen den und den Gründen. Und wenn es nicht klappt, dann bin ich gerne bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Aber ein Konzern, die Entwicklung eines Startups diktieren zu lassen, ist sehr gefährlich.
Ist auch oft eine ganz andere Perspektive. Ne? Also ich merke das immer wieder, wenn man jetzt zum Beispiel mit ehemaligen Beratern spricht, ist dann auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise, wenn man aus so einem Apparat kommt. Viele von denen sind ja inzwischen auch Business Angels.
Ja.
Die Art und Weise, da ranzugehen, ist halt auch oft total unterschiedlich, weil so als Gründer guckst du, okay, wo kriege ich jetzt Geld her, wie können wir Umsatz machen? So. Und der Konzernstratege sagt, ja, lass uns doch mal so ein richtig geiles Produkt bauen und dann wuscheln wir erstmal so ein paar Monate da dran und so, ne?
Ja, das, genau, das zum einen. Und zum anderen ist es schon so, Arbeit im Konzern braucht ja ganz andere Grundsätze und auch Persönlichkeitsstrukturen als die Arbeit in einem Startup.
Mhm.
Und auch da wieder, ne, das hat keine Aussage über die Qualität, die eine Person leistet im Startup oder im Konzern. Aber Konzernmitarbeiter, vor allem die lange da in einem Konzern waren, die verstehen nicht, was es braucht, um ein Startup erfolgreich zu machen. Weil die auch in den meisten Fällen nie den finanziellen Druck gespürt haben, in den meisten Fällen nie die Geschwindigkeit, den Innovationsdruck, der da herrscht in so einem Startup. Und deswegen sind Konzernmitarbeiter, auch wenn sie noch so sehr Startup-Habitus mitbringen und in irgendwelchen Innovationslabs dann arbeiten, sind in den meisten Fällen nicht unbedingt die beste Gründerberatung.
Ja, total.
So, sie sind aber sehr wertvoll, sind aber sehr wertvoll, um den Gründer durch den Konzern zu steuern. Also Leute in einem Konzern, die wirklich ein Gründerverständnis haben, bereit sind, sich darauf einzulassen und dem Gründer helfen, als Beteiligung von einem Konzern beispielsweise, im Konzern den Schiffbruch zu erleiden, die sind Gold wert.
Mhm. Also als Mentoren dann auch, ne? Oder genau. Auch wenn man zum Beispiel als Zielgruppe Konzerne hat, ist es ja auch gut, jemanden zu haben,
absolut,
der das komplett versteht.
Ja,
ja, voll. Okay, jetzt nochmal zurück zu eurem Exit. Wie hat sich das dann angebahnt? Wart ihr dann, du sagtest eben, bei dem ersten hattet ihr gar nicht so richtig eine Strategie dafür aufgesetzt. Kann ja auch manchmal sinnvoll sein. Also zumindest, wenn man von Anfang an den Gedanken hat, dass es eine Möglichkeit wäre, sollte man ja auch in einer ganz anderen Struktur eigentlich gründen. Ist ja auch nochmal so ein Thema. Kann man ja auch nicht so easy rückgängig machen. Ne? Ist zumindest ein Pain, wenn du irgendwie rückwirkend versuchst, eine Holdingstruktur noch da reinzubringen.
Mhm, das stimmt.
Aber wenn man das zumindest in Erwägung zieht, glaube ich, ist das gut, wenn man sich da so früh wie möglich Gedanken drüber macht.
Mhm.
Wie ist das dann bei euch vom Prozess her weitergegangen?
Bei der ersten Gründung, also bei der PV Exchange, haben wir uns tatsächlich dann Gedanken gemacht und sind dann anderthalb Jahre später auch mit VCs in Kontakt gekommen und so weiter und haben dann die Finanzierungs- bzw. teilweise Exit-Runde gemacht. In der Zeit habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, aber das war im Vergleich zu dem, wie wir heute arbeiten, glaube ich, noch sehr viel improvisierter. Man muss aber dazu sagen, das war jetzt vor 12, 13 Jahren.
War die Welt auch irgendwie eine andere, oder? Die Startup-Welt?
Genau. Also da war ja auch das Venture-Capital-Geschäft noch wesentlich weniger professionalisiert. Es gab im Prinzip noch kaum ernstzunehmende Corporate VCs im Energiebereich, während die alle so zwischen 2010 beginnend dann alle ihre Corporate Venture-Capital-Abteilungen aufgemacht haben.
Jetzt ist ja gefühlt jeder VC, wenn du so heute guckst.
Oder ja, ja,
so.
Genau. Also jeder Großkonzern hat eine Venture-Capital-Abteilung auch wieder, ne, aus zwei Gründen. Es gibt viel Geld im Markt und die Konzerne sind eben so, dass sie diese Innovationen im Haus einfach nicht mehr kriegen.
Ja, total. Okay, und dann bei der zweiten Gründung, habt ihr da auch einen Exit gemacht?
Genau, das war ja der Exit an die Innogy. Da kam tatsächlich die Innogy dann auf uns zu und hat, das war vermutlich getrieben, auch durch die Situation mit der bevorstehenden E.ON-Übernahme, dass sie gesagt haben, wir konsolidieren jetzt möglichst viel ins Unternehmen rein und kamen dann mit einem Angebot zur Komplettübernahme auf uns Gründer und die damaligen Gesellschafter. Da war auch ein VC mit dabei zu und hat dann, ein Angebot zur Komplettübernahme gemacht.
Was geht einem da als Gründer durch den Kopf? Gibt es da so den richtigen Zeitpunkt, an dem man sagt, ach ja, jetzt ist so ein Punkt, weiß man das schon vorher, dass das so der Punkt ist, loszulassen? Oder wie läuft das dann so in dir als, gut, man baut das ja schon auf und da hängt ja auch viel von einem persönlich dann meistens dran.
Ja, ja, absolut. Also ich glaube, nochmal, das ist die Frage der Persönlichkeit. Ne? Also wenn man sagt, ich baue etwas auf und ich will das die nächsten 30, 40 Jahre machen, dann ist das schwierig. Und dann ist es aber auch, dann kriegt man in der Regel aber auch keine VCs, weil das kann man nie ganz verbergen. Und ein VC möchte das nicht. Der möchte innerhalb von 7, 8 Jahren raus. Und ehrlicherweise, wenn du dir ein VC ins Unternehmen holst, dann musst du dich damit auseinandersetzen, dass dieses Unternehmen irgendwann auch in den Exit gebracht wird. Das heißt ja nicht, dass du das Unternehmen verlässt, wobei das in vielen Fällen, wenn es dann Exit bedeutet, ja Verkauf an ein großes Unternehmen.
Mhm.
Und da sind wir dann wieder bei der Kompatibilität mit den meisten Gründerpersönlichkeiten. Bei den meisten fällt das dann irgendwann zusammen, auch wenn es zeitlich vielleicht ein bisschen versetzt passiert. Ne?
Mhm. Was sind da so klassische Sachen? Sagen wir mal, man verkauft jetzt sein Startup an einen großen Konzern. Was muss man sich so vorstellen, was dann so in den Verträgen drinsteht? Was möchte so ein Konzern dann von einem?
Naja, die haben natürlich erstmal eine ganze Litanei an Warranties, ne? An Sicherheiten, die man denen geben muss, dass die da eben keine faulen Eier drin haben. Dann gibt es in einem Exit-Fall in der Regel natürlich keine Liquidationspräferenz. Das hast du natürlich beim VC dann immer drin. Oder zumindest ich kenne keine Verträge ohne eine Liquidationspräferenz.
Wobei heißt, wer zuerst das Geld, also für die Liquidationspräferenz nicht kennen, Genau, wer quasi zuerst das Geld ausgeschüttet bekommt. Ne?
Genau, also VCs sind ja, wenn man mal das Böse sagen möchte, sind Investoren oder auch strategische Investoren, sind ja ein Stück weit den Gründern ausgeliefert. Wenn die Gründer sagen, hier, ich habe keine Lust mehr oder so, deswegen hat man ja auch sehr starke sogenannte Vesting-Klauseln drin, die besagen, dass man, wenn man das Unternehmen in den Sack haut, wird man bestraft.
Ja, oder wenn man früher geht, ne, Founders-Lockup und alles, was
genau.
es gibt, ja.
Und das ist ja auch ein Stück weit legitim, denn ein Venture Capitalist kann mit einem Unternehmen, wo die Gründer sagen, alles klar, ich bin da mal weg, nichts anfangen. Weil ja. die haben kein Personal, was dann da irgendwie reingehen kann. Beim Strategen sieht das wieder ein bisschen anders aus. Die könnten das, aber auch die haben in der Regel das Interesse, dass Gründer, die das Unternehmen von der Pike auf hochgezogen haben und kennen, auch lange bleiben.
Ja, und auch nach dem Exit eigentlich, ne? Dass das so überführt wird in die neue Struktur und
ja, also in der
die
Regel
Übergabe.
Auch, genau, in der Regel auch nach dem Exit. Und in der Regel ist es auch deren Interesse, die Gründer dauerhaft zu binden, weil das ist ja meistens noch ein fragiles Konstrukt. Also die meisten Startups, selbst wenn es große Startups sind oder Scale-Ups mit ein paar hundert Leuten, sind im Vergleich zu einem Großkonzern wie einem dieser Big Oils, Shell oder ja immer noch ein kleines Unternehmen und ein fragiles Konstrukt. Und das zu überführen in die Kompatibilität mit einem Großkonzern, das ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Und das gelingt auch in den meisten Fällen nur unter Einsatz von viel Schmerzen. Und deswegen ist es eben wichtig, die Leute dann auch noch mit an Bord zu haben.
So ein bisschen kann man sich wahrscheinlich vorstellen wie so ein Fingernagel, den das nur ausmacht. So, ne? Also kommt so eine kleine Gruppe an Leuten, die so eingeschweißt ist und die so eigentlich so ein Eigenleben hatte. Und dann musst du das so einverleihen. Wie war das damals bei euch? Warst du da auch noch gebunden?
Nee, ich habe tatsächlich gesagt, also wir haben ja schon sehr lange mit der Innogy zusammengearbeitet und habe dann auch gesagt, nach zwischen 7 Jahren war das ja, dass ich definitiv das Unternehmen verlassen werde, weil ich auch gemerkt habe, so wie viele andere auch, das ist nicht unbedingt meine bevorzugte Art zu arbeiten.
Mhm.
Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man da Klarstellung bezieht. Es war allerdings so, dass ich auch frühzeitig schon einen weiteren Geschäftsführer mit reingeholt habe, den ich auch selber mit ausgesucht habe. Und der auch die Ambitionen hatte, das Ganze zu übernehmen und weiterzuführen.
Mhm.
Aber grundsätzlich ist es so, ich glaube, schwierig ist es immer, wenn man dann gebeten wird zu gehen. Und ja, ich habe für mich damals den Weg gewählt, weil ich glaube, dass man nach 7 Jahren auch dann gut wieder was Neues machen kann. Und deswegen war das damals einfach die beste Lösung.
Aber es sind schon so Themen, die so auf den Tisch gebracht werden. In so einem Prozess dann wahrscheinlich auch, ne? Bleibst du noch oder bleibst du nicht?
Ja, ja.
Und bei euch war das dann nicht so das Thema, weil ihr eh schon zusammengearbeitet habt wahrscheinlich, ne?
Das ist das eine und das andere ist, ich habe es einfach klar auch gesagt, ne? Also
ja.
ich habe klar kommuniziert, bis wann meine Linie ist und bis zum letzten Tag auch da engagiert und habe auch danach darüber hinaus dann noch ein bisschen vertrieblich beraten, aber ansonsten war das für mich ein klares Statement, dass ich dann aus dem Unternehmen ausscheiden werde.
Ja, spannend. Du hattest auch gesagt im Vorgespräch, ihr habt auch noch eine Limited gegründet.
Ja, das war ganz früher mal, als diese Limiteds, das wissen die meisten ZuhörerInnen wahrscheinlich gar nicht. Es kam ja, wann war das?
Die UG gibt es ja noch gar nicht so lange, ne?
Ja, genau, genau.
Ja,
und
genau.
Dann war eine Zeit lang mal das Limited, irgendwie ein hippes Konstrukt. Da hat man in England quasi für, ich glaube, 12.000 Euro oder irgendwie sowas, konnte man halt für viel weniger als eine GmbH, konnte man eine Limited gründen. Mein erstes Unternehmen war tatsächlich erst eine Einzelfirma und dann eine Limited. Das ist sowohl bei der Notarisierung, ich habe heute auch wieder, weil wir im Gesellschafterkreis auch eine Limited haben, ist es ein Hassle. Es bringt einem nicht wirklich Vorteile. Also dieses Limited-Thema hat sich nie durchgesetzt. Ist ja jetzt auch durch die UG, die man mit wenig Kapital...
Ne? Außer man will irgendwie da Connections nach England oder so haben. Ne? Aber selbst
ja.
das ist jetzt, dadurch, dass die aus der EU raus sind, wahrscheinlich
genau.
nochmal doppelt unattraktiv geworden.
Also es ist eigentlich, würde ich sagen, nur nachteilig. Das war ein Hype und der ist wieder abgeebbt.
Ja, voll gut, dass ich da, das ist ganz spannend, weil ich weiß nicht, wie viele Leute ich schon im Podcast hatte, die quasi so eine lange Gründungshistorie haben, die das quasi noch, die UG quasi noch so mit eingeführt haben, weißt du?
Das ist witzig, ja.
Ja, voll spannend.
Kann man
okay.
mal sehen, wie alt man wird.
Ja, erfahren.
Ja.
Das ist immer, was du alles weitergeben kannst. Damals, als es die
genau.
UG noch nicht gab.
Ach so.
Okay, cool. Wo wir auch noch drüber gesprochen hatten, das war ein sehr, sehr spannendes Fuck-up, fand ich, weil das wieder zeigt, wie wichtig es ist, sich mit den rechtlichen und steuerlichen Besonderheiten seiner spezifischen Branche auseinanderzusetzen. Diese ganzen Themen, welche Rechtsform nehme ich und wie stelle ich Mitarbeiter ein und so, da sitzen ja alle quasi im selben Boot.
Mhm.
Ich glaube, was viele Unternehmen aber vergessen, gerade Gründer am Anfang, ist halt auch wirklich nochmal zu checken, okay, was ist jetzt bei mir in der Branche etwas, was mich spezifisch betrifft Und da fand ich deine Geschichte ganz spannend, die du erzählt hattest zum 13b, sage ich jetzt mal kurz. Du kannst gerne mal erklären, was da so hintersteckt und warum das gerade bei euch ein ziemlicher Pain war. Und vor allen Dingen, dass nicht mal, wenn du selber davon weißt, das zwingend auch heißt, dass die Leute, die damit eigentlich auch arbeiten müssen, man würde sich ja sonst in vielen Sachen auch irgendwie aufs Finanzamt verlassen. Ja, ja, die werden das schon wissen, so, dafür sind die ja da. Magst du da mal so ein bisschen reingehen?
Ja, super gerne, weil das ist echt spannend. Also wir sind ja eine digitale Installationsplattform, ein digitaler Installationsbetrieb. Und da ist es so, und das weiß kaum jemand, dass wenn ich Leistungen erbringe, ich diese Rechnung, also Montageleistung, netto stellen muss. Und die Umsatzsteuer muss der Rechnungsempfänger abführen.
Das heißt, das ist was, das die Baubranche vor
allen Dingen betrifft. Genau. Ne? Hintergrund ist, und das ist irgendwann in den 2000er Jahren eingeführt worden, weil in der Baubranche natürlich ohne Ende Schindluder getrieben wurde, da hat dann der Gesetzgeber gesagt, weißt du was, wir machen es uns ganz einfach, wir holen euch mal diese Umsatzsteuer, die irgendein osteuropäischer Zwei-Mann-Betrieb da geprellt hat und dann abgehauen ist, die holen wir uns einfach vom Auftraggeber. Denn das sind in der Regel ja Auftraggeber, die solide sind oder die größere Unternehmen sind, Bauträger und so weiter, die in Deutschland sitzen und denen man das dann auch abnehmen kann.
Wo man auch besser Zugriff wahrscheinlich hat. Genau. Ne? Mich erinnert das immer so ein bisschen an dieses, das kennen auch viele nicht, wenn sie anfangen, das Reverse-Charge-Verfahren, wenn du jetzt einen Amazon-Shop hast und versendest ins EU-Ausland, sag ich jetzt mal.
Ja,
ne?
Genau. Und da macht sich der Gesetzgeber das ganz einfach und sagt, ich hole es mir einfach von dem, wo es leichter ist zu bekommen. Das führt aber dazu, dass also der Subunternehmer, der Montageleistungen erbringt, eine Nettorechnung stellen muss. Das wiederum gilt aber nur, wenn der Empfänger mehr als 10% seines Umsatzes mit diesen Montageleistungen macht. Ja, das heißt, also, wir haben Kunden, also Auftraggeber, den stellen wir für unsere Montagedienstleistungen Rechnungen mit Umsatzsteuer. Weil die weniger als 10% ihres Umsatzes, ein Energieversorger zum Beispiel, ne, macht Milliarden mit Strom.
Aber nicht mit der Montage von.
Richtig.
Ja.
Und dann bekommt der eine ganz normale umsatzsteuerbewährte Rechnung. Wenn er selber eine Baufirma ist, die also im größten Teil oder mehr als 10% ihres Umsatzes mit Bauleistungen macht, dann muss diese Rechnung netto an den gestellt werden. Sodass wir also Nettorechnungen haben, die wir rausgeben und Rechnungen mit Mehrwertsteuer haben, die wir rausgeben. Und das Lustige ist, wenn man das nicht tut, dann muss der Empfänger dieser Leistung diese Mehrwertsteuer im Zweifelsfall doppelt entrichten.
In dem Fall ihr.
Genau. Ja gut, je nachdem. Also bei der Greenergetic war das tatsächlich so. Aber das Interessante ist, ich habe über Familie Kontakt zu dem Bundesfinanzhof. Dann habe ich mal bei einer Familienfeier gefragt und der sagte, und unter seiner Ägide damals wurde das eingeführt. Nein, also das kann ich mir nicht vorstellen. Dass ihr doppelt, also die Umsatzsteuer, die wurde ja abgeführt. Dass das doppelt besteuert wird, kann ich mir nicht vorstellen. Das muss ich prüfen. Und am nächsten Tag haben wir uns wieder getroffen und er hat gesagt, doch, das ist tatsächlich so. Also der Gesetzgeber oder die Finanzämter, die machen sich's da einfach und die sagen, wenn du eine Rechnung hättest netto bekommen müssen, du hast sie aber brutto erhalten, hast deswegen die Mehrwertsteuer vom Finanzamt zurückgefordert. Dein Subunternehmer hat diese Mehrwertsteuer auch abgeführt. Ja, es geht nicht darum, ob der die geprellt hat oder abgeführt hat. Auch wenn er sie abgeführt hat, musst du die Mehrweltsteuer tatsächlich neu entrichten. Wenn
einfach,
du sie
weil man aus bürokratischen Gründen davon ausgeht, dass man sagt, bei euch ist einfacher.
Genau. Das zu holen. Man kann sie dann zurückfordern von dem damaligen Subunternehmer, aber macht das im Zweifelsfall mal. Und das Interessante ist, das ist so komplex, wir hatten in dem Unternehmen mehrfach, also zum einen Umsatzsteuerprüfung, weil in einem schnell wachsenden Unternehmen hast du öfters mal Umsatzsteuerprüfung, aber wir hatten auch komplette Steuerprüfungen und wir hatten, weil wir Venture Capital finanziert sind und einen Konzern im Gesellschafterkreis hatten, die Verpflichtung, jedes Jahr einen testierten Jahresabschluss abzuliefern. Also nicht nur einen Jahresabschluss, sondern der musste auch von einem Wirtschaftsprüfer testiert werden. Und es haben 3 oder 4 verschiedene Wirtschaftsprüfer nicht diese Situation erkannt, inklusive einem wirklich renommierten großen Steuerberatungshaus. Auch die haben uns das nicht bei einer Prüfung oder sonst wo reingeschrieben. Also das fand ich schon sehr spannend, dass es da Bereiche gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich in seinem Bereich eben auch in allen auskennt, die offensichtlich so komplex sind, dass es allen durchrutscht.
Wie seid ihr da letztendlich drauf gekommen?
Das hat dann ein neuer Wirtschaftsprüfer, hat das irgendwann mal, nachdem auch das ein Jahr lang so mitgemacht wurde, hat er dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber rausgefunden, oh, Moment mal, da ist ja eigentlich ein Problem, das kann man so eigentlich nicht machen. Mhm. Es ist auch noch anhängig, ob es tatsächlich eindeutig ist, dass genau dieser 13b auch so ausgelegt wird oder nicht, aber das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber es beschäftigt jedenfalls mehrere Kanzleien und ist ja eigentlich ein relativ simples Thema. Ne?
Ja, ja, voll. Das heißt, so Tipp an alle, die was aus der Baubranche machen, Achtung, wenn ihr halt mit den ausführenden Leuten eigentlich, ne, wirklich die Monteure, die Handwerker selber, wenn ihr mit denen arbeitet, dann hat der Gesetzgeber das quasi so vorgesehen, damit da, ist wahrscheinlich alles auf Schwarzarbeit und so begründet, ne? Das war ja immer schon ein Riesenproblem.
Ja, also in dem Fall vor allem eben Umsatzsteuer, weil das Problem, was der Gesetzgeber oder was die Finanzämter sehen, ist, dass ein kleiner Zwei-Mann-Betrieb, der in Osteuropa angemeldet ist und in Deutschland ja Leistung erbringen kann, dass der beispielsweise eine Rechnung mit Mehrwertsteuer vereinnahmt, davon ganz viele, diese Mehrwertsteuer aber nicht abführt, weil noch nie was davon gehört, Umsatzsteuererklärungen abzugeben, und dann wieder abmarschiert nach Osteuropa und dann die Finanzämter da nicht mehr drauf zugreifen können.
Und die wollen das Geld natürlich haben.
Richtig.
Ja, deswegen Achtung, das gibt es bestimmt noch in mehr Branchen. Also ich glaube, das betrifft bestimmt nicht nur die Bau. Wie gesagt, das erinnert mich so krass an das Reverse-Charge-Verfahren. Mhm. Das ist ja genau das Gleiche. Da wollen die auch vermeiden, dass du halt hier quasi die Umsatzsteuer wiederholst und dann aber nach außen verkaufst. Und dann sollst du die halt einfach, weil du eh hier festgefahren bist, quasi stellvertretend, musst du dich halt kümmern.
Genau.
Ja, voll spannend, richtig crazy. Da macht es wahrscheinlich auch Sinn, einfach so, damit die Leute so ein bisschen als Tipp da was draus mitnehmen, sich vielleicht auch fürs Thema Steuern jemanden zu suchen, der halt auch sich mit den Spezifika, wenn man so eine spezifische Branche hat, sich damit dann halt auch auskennt, ne? Ihr hattet Absolut. Das ja auch durch das Plattform-Ding dann sehr, sehr stark,
ja.
Dass ihr da natürlich unterschiedliche Personengruppen auf den unterschiedlichen Seiten hattet. Ja.
Ja, also generell das Thema Steuern und dass du dich mit einem Steuerberater oder auch einem Juristen zusammentust, der auch die Branchenerfahrung hat, das hilft viel.
Ja, voll. Tut es ja generell wahrscheinlich in allen juristischen Bereichen. Also vorher prüfen, was so die Spezifika sind. Da kommt man wahrscheinlich selber jetzt nicht drauf, gerade weil es bei euch so ein krasser Fall war. Ne? Ja. Wie ist das dann? Jetzt nochmal so als Learning, auch wenn jetzt Leute Panik kriegen. Wie hat sich das dann für euch ausgewirkt? Eigentlich, wenn das Finanzamt sagt, jo, geht klar, kannst du ja nicht viel machen, oder?
Ja, also auch da, ne? Kannst nicht alles abchecken. Und das ist ja auch der Unterschied zwischen einem Startup und einem Konzern, dass im Konzern die Leute sich extrem viel damit beschäftigen, alles abzusichern, um dann irgendwann mal zu einer Aussage oder zu einer Tätigkeit zu kommen, während du im Startup dir das einfach gar nicht leisten kannst. Ich glaube, das sind gewisse Risiken, musst du in einem Startup einfach gehen. Du musst halt immer für dich selber schauen, dass du so sorgfältig wie möglich arbeitest.
Die Kernthemen, wo es sich halt lohnt, investieren und...
Ja.
Ja.
Aber am Ende musst du natürlich das Geschäft nach vorne bringen, ne? Und das ist die Prio 1 für jeden Gründer.
Was ist jetzt geplant für die nächsten Monate bei euch? Ihr habt jetzt, Finanzierung ist gesichert. Was macht ihr mit dem Geld?
Ja, wir haben jetzt die Aufgabe, die Hubs aufzubauen. Wir haben jetzt 8 Hubs in Deutschland, also Montage, Niederlassungen. Und das Ziel ist, bis Ende nächsten Jahres 20 Hubs hochzuziehen, unsere Plattform so weit auszubauen, dass eigentlich das führende Projektmanagement-Tool wird. Das sind so die beiden Hauptziele, die wir für 2022 vorgenommen haben.
Cool. Ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Branche, in der man gerade unterwegs sein kann,
nee,
oder?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin ja begeistert von der Branche und deswegen macht es echt Spaß.
Ja, cool. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Und genau, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und ich wünsche euch dann noch eine schöne Woche. Und wenn ihr Bock habt, im gleichen Bereich zu gründen, da ist auf jeden Fall einiges gerade los im Markt, ne? Lohnt sich. Also, bis dann. Ciao.